dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und heute möchte ich ganz besonders Juden, Christen und Muslime begrüßen, denn wir machen quasi eine Bibelarbeit zu einer zentralen Stelle des Alten Testaments. Dort wird sich zeigen, dass der jüdische Glaube und damit auch Christentum und Islam ein großer Betrug ist. Gleichzeitig wird sich zeigen, wie Theologen Völkermord verharmlosen und ihr Publikum täuschen. Ich bin Matthias und bei mir sind meine Mitketzer Jörn und Christian. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
So, Anmerkung für euch. Im ersten Teil werde ich den meisten Redeanteil haben, weil ich euch erstmal den Text und den Stand der Forschung präsentieren muss. Anschließend werden wir aber den Kommentar aus Mit der Bibel durch das Jahr gemeinsam Satz für Satz zerpflücken. Neulich stieß ich auf das Buch Mit der Bibel durch das Jahr. Das folgt dem ökumenischen Bibelleseplan, bei dem die Bibel über mehrere Jahre hinweg fast komplett durchgearbeitet wird. In dem Buch gibt es dann für jeden Tag eine Seite mit Gedanken zu der Passage des Bibelleseplans. Also gibt es so jedes Jahr gibt's ein neues Buch, weil die Bibel ja über mehrere Jahre durchgearbeitet wird. Das weckte in mir die Frage, was sagt mit der Bibel durch das Jahr wohl zu der Bibelstelle, auf die Jörn und ich gerne hinweisen, wo Gott bzw. Mose den Israeliten verheißt, Zitat, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Wo also klar wird, dass im Alten Testament gut nicht gut im heutigen Sinne bedeutet, sondern gut im Sinne von gut für das eigene Volk. Denn tatsächlich handelt es sich bei der Landnahme, so wie es in der Bibel beschrieben wird, ja um einen Angriffskrieg und Genozid. Ich schaute also bei oeab.de, der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, nach, wann diese Stelle, das ist das fünfte Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 10, im Bibelleseplan dran ist. Das ist das nächste Mal am 26. Januar 2026. Leider gibt es das Buch dazu aber noch nicht. Das erscheint erst am 12. August, also in gut 5 Wochen, nachdem wir dies aufnehmen. Nachtrag: Das Buch ist mittlerweile erhältlich. Darin ist ein neuer Kommentar zu der Bibelstelle, auf den ich später eingehen werde. Als nächstes schaute ich nach, wann die Stelle das letzte Mal dran gewesen ist. Das war am 24. Januar 2018. Ich habe mir also das Buch besorgt, ethisch beschafft als Gebrauchtbuch, und darüber sprechen wir jetzt. Dazu müssen wir uns allerdings erst noch einmal den Bibeltext vor Augen führen, um den es hier geht. Die Passage stammt aus dem fünften Buch Mose, dem Deuteronomium. Das ist gestaltet als Rede von Mose an die Israeliten, bevor sie das gelobte Land einnehmen oder erobern. Zitat: Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen, den Göttern der Völker, die um euch herum sind. Denn der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott in deiner Mitte, dass nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, über dich entbrenne und dich vertilge von der Erde. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn versucht habt in Massa, sondern ihr sollt halten die Gebote des Herrn, eures Gottes, seine Vermahnungen und seine Rechte, die er dir geboten hat, dass du tust, was recht und gut ist vor den Augen des Herrn, auf dass dir es wohlgehe und du hineinkommest und einnehmest das gute Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er verjagen wolle alle deine Feinde vor dir, wie der Herr es zugesagt hat. Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, gegeben hat? So sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe alle Zeit und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. So, und jetzt will ich das kurz analysieren. Worum geht es? Das Übliche: Man darf nur Jahwe verehren und keinesfalls irgendeinen anderen Gott. Man muss Jahwes Gesetz halten, Tut man beides, wird man belohnt. Macht man etwas falsch, wird man vernichtet. Also das ganze Alte Testament lässt sich ja im Grunde darauf zurückführen. Das ist der rote Faden. Was fällt auf? Der Grund dafür, dass Jörn und ich gerne auf diese Stelle hinweisen, ist, dass hier deutlich wird, in der Bibel ist zwar von Güte, Gerechtigkeit und Nächstenliebe die Rede. Damit ist allerdings etwas ganz anderes gemeint, als man heute meint. Dazu muss man wissen, dass in der gerade zitierten Passage zwar nur die Rede davon ist, dass die Feinde Israels verjagt werden. Tatsächlich ist allerdings ein Genozid gemeint, ein Völkermord. Der wird nämlich direkt im Anschluss ausdrücklich befohlen. Also in der Bibelstelle für den nächsten Tag, vielleicht kommen wir noch dazu. Man sieht also, ob etwas gut ist, richtet sich im Alten Testament danach, ob es dem Volk Israel nützt. Nach heutigem Verständnis beschreibt diese Passage ja einen Angriffskrieg und Völkermord. Allerdings einen Angriffskrieg und Völkermord zum Nutzen des Volkes Israel. Und deshalb wird das hier im wahrsten Sinne des Wortes unverschämt als Großtat und Güte Gottes dargestellt. An dieser Passage wird auch deutlich, dass Nächstenliebe im Alten Testament nicht im heutigen Sinne gemeint ist, also als Menschenliebe oder Mitmenschlichkeit. Denn der hier bejubelte Angriffskrieg und Völkermord ist ja das Gegenteil davon. Nächstenliebe bezieht sich im Alten Testament nur auf die eigenen Volksgenossen, nicht auf andere Völker. Deshalb heißt es ja auch Nächster, auf Englisch Neighbor, Nachbar. Und schließlich wird an dieser Stelle deutlich, dass auch mit Gerechtigkeit im Alten Testament nicht das gemeint ist, was man heute denkt, sondern es bedeutet, dass man dem mosaischen Gesetz gerecht wird. Das wird hier ja ausdrücklich gesagt im letzten Vers, Vers 25. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Das hatten wir, glaube ich, alles schon mal besprochen in Folge 146.2, Katholikentag täuscht die Öffentlichkeit. Was sieht man noch an dieser Bibelstelle? Wie überall im Alten Testament wird die Verehrung Jahwes und das Einhalten der Gebote immer wieder damit begründet, dass Gott die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten in das Land Kanaan geführt habe, dabei die Ägypter und zahlreiche andere Völker besiegt oder sogar ausgerottet habe und dass er damit sein Versprechen an die Stammväter Abraham, Isaak und Jakob gehalten habe. Jahwe habe also seinen Teil des Bundes, den die Israeliten angeblich immer wieder mit ihm geschlossen haben, eingehalten. Folglich muss er auch als einziger verehrt und sein Gesetz befolgt werden. Heute weiß man aber, dass diese angeblichen Großtaten Gottes gar nicht stattgefunden habe. Zum Exodus, also dem angeblichen Auszug aus Ägypten, erklärte mir ChatGPT, es gibt keine direkten archäologischen Belege für einen massenhaften Auszug von Israeliten aus Ägypten im 2. Jahrtausend vor Christus. Weder in Ägypten noch auf der vermeintlichen Wanderroute durch die Wüste finden sich Hinweise auf ein nomadisches Volk von hunderttausenden Menschen. Auch in ägyptischen Quellen fehlen Hinweise auf Mose, die Plagen oder einen Exodus. Das ist auffällig, da die Ägypter sonst viele historische Krisen dokumentierten. Der Exodus ist das zentrale Heilsgeschehen des Alten Testaments und wurde im Rückblick literarisch und theologisch stark geformt. Viele Forscher gehen davon aus, dass der Exodus-Bericht eine nationale Gründungslegende ist, vergleichbar mit Gründungsmythen anderer Völker. Und ich würde hier zum Beispiel König Artus für die Briten oder Wilhelm Tell für die Schweizer nennen, das sind auch so Legenden. Übrigens, ich habe ChatGPT zwar dafür benutzt, diese Infos schnell auf den Punkt zu bringen, das sind aber alles Punkte, die ich vorher schon aus zitierfähigen Quellen kannte, also zum Beispiel meinen zahlreichen Studienbibeln oder von bibelwissenschaft.de, der wissenschaftlichen Website der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich benutze die KI also nur für die Formulierung, aber nicht für die Infos als solche. Aber die Israeliten sind nicht nur nicht so triumphal aus Ägypten ausgezogen, wie es in der Bibel dargestellt wird, sondern sie sind auch nicht so triumphal in das gelobte Land eingezogen. ChatGPT erläutert, die Bibel beschreibt eine militärische Eroberung Kanaans durch die Israeliten mit der Zerstörung zahlreicher Städte, in Klammern Jericho, Ai, Hazor und so weiter. Doch die Ausgrabungen sprechen meist eine andere Sprache. Jericho war zur Zeit der angeblichen Eroberung nicht befestigt und heißt nicht einmal bewohnt. Ai war zur Zeit der Eroberung in Anführungszeichen bereits seit Jahrhunderten eine Ruine. Hazor ist eins der wenigen Beispiele mit Zerstörungsspuren im 13. Jahrhundert vor Christus. Aber ob das auf die Israeliten zurückgeht, ist umstritten. Tatsächlich ist die Geschichte des Volkes Israel banal. ChatGPT sagt dazu, viele Archäologen und Historiker vertreten heute die sogenannte Binnenentstehungstheorie. Israel ist nicht durch eine militärische Invasion von außen entstanden. Vielmehr haben sich einheimische kanaanäische Gruppen im Zentralgebirge Kanaans neu organisiert, teilweise aus Flüchtlingen, Nomaden und Bauern, und so eine neue ethisch-religiöse Identität, in Klammern Israel, gebildet. Diese These wird durch kontinuierliche materielle Kultur gestützt. Die frühe israelitische Kultur unterscheidet sich kaum von der der Kanaanäer. Die biblische Landnahmeerzählung ist nachträglich entstanden, vermutlich im babylonischen Exil oder danach, also als die Israeliten schon wieder aus dem gelobten Land vertrieben worden waren, oder zumindest die Elite war im Exil, und diente der Identitätsstiftung. Sie sollte den Anspruch auf das Land legitimieren, sie betonte den Gehorsam gegenüber Gott, Segen bei Gehorsam, Fluch bei Ungehorsam. Und weil es so schön war, hier noch Mose. ChatGPT liefert als Fazit eine Liste mit 4 Aussagen. Mose als historische Person mit biografisch gesichertem Leben? Sehr unwahrscheinlich. Mose als Führer eines tatsächlichen Exodus? Keine Belege, Exodus vermutlich nicht historisch. Mose als Symbolfigur einer Erinnerung an Ägypten? Plausibel. Also nicht wahrscheinlich, aber plausibel. Mein Kommentar. Mose als literarische Schöpfung der Priesterschrift, / Exilzeit, weit verbreitete These. Also die weit verbreitete These ist, dass Mose eine literarische Schöpfung der Priesterschrift ist. Das heißt also, mit dem Wissen von heute liegt auf der Hand, dass die jüdische Religion und damit auch das Christentum und der Islam auf Lug und Trug basieren. Es ist offensichtlich, dass Priester sich ja einfach irgendwelche größenwahnsinnigen Geschichten ausgedacht haben, um die Menschen zum Glauben an Jehova und zur Befolgung des Gesetzes zu manipulieren. Dabei wurde jeweils der Status quo oder das, was einmal der Status quo war, etwa dass das Volk Israel in Palästina ansässig war, durch fantastische, aber erfundene Geschichten erklärt. So wie auch die Legenden von König Artus oder Wilhelm Tell identitätsstiftende nationale Gründungsmythen sind. Nur, dass König Artus und Wilhelm Tell säkulare Legenden sind, aus denen keine Religion hervorgegangen ist und dass heute weithin bekannt ist, dass es sich um Legenden handelt. Dieser Trick, die bestehende Situation durch aberwitzige Geschichten zu erklären, erinnert an den alten Witz: Mein Großvater war Holzfäller in der Sahara, aber da gibt es doch gar keine Bäume. Ja, jetzt nicht mehr! Und das scheint in der Tat ein Trick zu sein, auf den Religiöse leicht hereinfallen. Luther soll ja zumindest sinngemäß argumentiert haben, wo 20 Teufel sind, da sind auch 100 Engel. Wenn das nicht so wäre, dann wären wir schon längst zugrunde gegangen. Luther zufolge beweist die Nichtwirkung der Teufel, also nicht, dass es keine Teufel gibt, sondern dass es Engel geben muss. Ja. Ne, genauso wie Religion, man sagt ihnen ja gerne nach, dass sie Lösungen für erfundene Probleme bereitstellen. Ne, und dann passt es nachher wieder. Nachher ist das Problem weg. Was meint ihr zu diesen Taschenspielertricks?
Ich meine dazu, dass du ja letztlich das zusammengetragen hast, was eigentlich die Mainstream-Auffassung ist, auch innerhalb der theologischen Gelehrten. Damit meine ich jetzt sozusagen Leute, die an Unis auch ein bisschen historisch forschen und so weiter. Also damit meine ich jetzt nicht irgendeinen völlig verstrahlten Dorfpfarrer oder sowas, ne, kurz vor der Demenz. Das ist im Grunde gar nicht strittig, dass das Legenden sind, dass das Geschichten sind, die mit einem bestimmten Zweck erfunden wurden und dass es nicht historisch ist und deswegen kann man damit auch nicht heute noch hausieren gehen und davon irgendwas ableiten. Also das ist im Grunde ist es klar, dass das Betrug ist. Man kann sich nur noch streiten, ob das Wort Betrug irgendwie, ob man das noch entschärfen müsste oder so. Aber dass das so nicht war, das ist eigentlich unstrittig.
Christian?
Ja, also was mich hier besonders fasziniert, ist, dass am Anfang darauf hingewiesen wird, dass diese großen und schönen Städte nicht gebaut worden sind von euch. Dass es wirklich Fremde sind, dass es wirklich von anderen gehört. Und das ist nochmal extra darauf hingewiesen. Und die Moral, die hier gegeben wird, ist die eines Raubmörders, eines Räubers. Räubermoral, die hier verkauft wird. Und dann könnte man fast schon wieder argumentieren, das Argument der Peinlichkeit. Kann man denn eine Moralvorschrift verkaufen, die eigentlich in sich total peinlich ist? Das ist doch offensichtlich eine Selbstrechtfertigung. Aber dann wird das noch auf die Spitze getrieben. Das sind ja gar keine Räuber und Mörder, sondern das sind Leute, die gerne Räuber und Mörder wären, es aber nicht geschafft haben, aber es toll fänden und dann dafür eine Rechtfertigung hätten. Das ist 2 Umdrehungen falsch rum irgendwie ausgerastet. Das ist
dann muss es ja
Wahnsinn.
Wieder richtig sein.
Ja. Damit es nicht verschütt geht, ich meine, man muss es gar nicht mehr betonen, aber man weiß ja nicht, wer zuhört. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt historisch ist oder ob es einen historischen Kern gibt oder vielleicht mehrere Geschichten, die vielleicht einen Kern hatten, wurden dann zu einer kombiniert und so, ne? Also da könnte irgendwas sein, das kann man ja alles diskutieren, ne? Aber was natürlich auch gesagt werden muss, ist, also ich bin nicht dieser Meinung, ne? Aber eine ganz andere Frage ist die der Moral. Und die ist ja völlig unterirdisch. Und so, Matthias, hast du ja angefangen. Du bist ja dann erst später zu den historischen Sachen gekommen. Aber man muss ja nochmal einfach sagen, dass das alles hochgradig unmoralisch und sogar kriminell ist. Und dass die Israeliten sich als Hehler gerieren. Ne? Die sagen, uns wurde da die gestohlene Ware zugeschanzt. Und jetzt sind wir mit im Boot und jetzt müssen wir da irgendwie mitmachen bei diesem ganzen Schwindel. Ne, sonst kriegen wir selber die Hucke voll. Ne? Also die Leute, die mit der Mafia im Bunde sind, die haben ja nicht nur Feinde außerhalb in der Mafia, sondern sie müssen ja auch gucken, dass sie innerhalb sich wohlverhalten. Und so ist dieses Verhältnis im Grunde mit Gott. Ne? Das ist praktisch der oberste Mafiosi, der eben Folgsamkeit verlangt. Ja, der Punkt ist im Grunde klar. Ne?
Also Jörn, ich will nochmal das zusammenfassen, was du als erstes gesagt hast. Das läuft nämlich darauf hinaus, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, dass das alles Lug und Trug ist. Das ist genau das, was diese Theologinnen, die diese Gedanken zu den Bibelpassagen schreiben, was die wissen. Ne? Ja. Das lernen die im Studium. So, und könnt ihr euch natürlich nachher schon denken, ob davon wohl irgendwas erwähnt wird in diesem Buch mit der Bibel durch das Jahr. So. Wenn wir also diese Bibelstelle im Kontext des Alten Testaments und der heutigen historischen Kenntnisse betrachten, müssen wir zu dem Schluss kommen, das Alte Testament propagiert eine primitive Stammesethik, die aus heutiger Sicht abgelehnt werden muss. Die jüdische Religion und ihre religiösen Gesetze werden mit erfundenen Großtaten Gottes begründet. Und wenn man jetzt fragt, cui bono, wem nützte das? Dann liegt auf der Hand, dass es sich hier um einen Schwindel handelt, der von Priestern verzapft wurde, ne? Weil Jörn, du weißt es auch, ne? Die haben sich dann ja immer an diesen Fleischopfern und Brandopfern schadlos halten können, ne? So. Und wenn man das jetzt weiß, dann kann man ja eigentlich nicht mehr so weitermachen wie bisher und so tun, als sei die Bibel Gottes Wort oder als hätte sich das alles tatsächlich so abgespielt oder jedenfalls im Kern oder dass Gott große Taten vollbracht hat oder dass er sein Wort gehalten hat oder dass man auf ihn vertrauen könne. Was meint ihr dazu? Also zu dieser Schlussfolgerung, dann muss man die Bibel eigentlich doch komplett überdenken, ne, oder auch verwerfen. Was meint ihr dazu?
Wir meinen dazu, dass das genauso ist und dass die Priester dann anfangen so zu schwurbeln, also in dem Sinne, dass sie das zwar einerseits scheinbar zugeben, aber dann sofort sagen, ja, die Bibel will eben kein historisches Buch sein, sondern sie ist eine, sie berichtet über Erfahrungen der Menschen mit Gott. Ne? Und das ist ja dann im Grunde im zweiten Satzteil genau das Gleiche wieder. Ne? Wenn es keinen Gott gab und dann hatten sie auch keine Erfahrungen und wenn er sie nicht aus Ägypten geführt hat, dann gab es diese Erfahrung eben nicht. Ne? Also das ist einfach, hat sich als erfolgreich bewährt, den Leuten erstmal irgendwie so halb entgegenzukommen und dann nachher dann doch wieder das zu behaupten, damit sie ihren Job nicht verlieren, weil sie werden ja als Theologen bezahlt. Ne?
Da habe ich gleich nochmal einen extra Abschnitt zu, Jörn. Vielen Dank.
Okay.
Christian.
Ich sehe das eher als eine krasse Form von Survivor Bias. Das ist, wenn man nur die Leute sieht, die etwas erzählen können, weil sie es überlebt haben und die, die daran gestorben sind, nicht. Ja, das ist sozusagen der Survivor Bias. Wer diese Sachen hier propagiert, das sind religiöse Menschen oder Leute, die religiöses Wissen weitergeben möchten. Die, die sich davon gelöst haben, sagen, das ist Quatsch. Die machen in der Regel keinen Atheisten-Podcast, sondern die mache anderen Kram, es ist Quatsch, man soll ich mich damit beschäftigen und so weiter. Ne? Und deswegen kriegen wir das immer wieder serviert, aber immer von anderen Leuten, anderen neuen Generationen und so weiter, weil die Leute, die das interessiert und die meinen, das wäre wahr, die sind genau die, die uns das erzählen wollen, die anderen reden auch nicht mal drüber. Und deswegen wird das immer neu verzapft und deswegen müssen wir das immer dagegen reden.
Müssen wir quasi den Bibelwissenschaftlern dankbar sein, dass sie auch diese ganzen Erkenntnisse trotzdem zutage gefördert haben. Oh gut, vielleicht waren es auch mehr so Archäologen oder so.
Es gäbe keine Bibelwissenschaft ohne Gläubige, ne? Dann gäbe es einfach Geschichte, Geschichtswissenschaften.
Ja, aber könnte es geben, ne? Du könntest den ich sage ja mal, die Bibel ist der erfolgreichste Kettenbrief der Welt und natürlich der längste. Das könnte man schon auch neutral studieren. Ne? Du kannst ja auch, was weiß ich hier, diesen Gilgamesch-Epos studieren.
Ja, aber es gibt dann so viele heilige Schriften, die alle gleichwertig sind, dass denen halt auch nicht mehr der Raum eingeräumt wird. Da müsste man eben halt auch nicht mehr darüber argumentieren, warum das nicht moralisch ist. Ne? Ja, das ist dann einfach eine Sache von 2 Sekunden. Ist nicht. Fertig.
Also, hier kommt ja schon. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Theologen heute nicht mehr sagen, dass sich das alles so abgespielt hat, sondern dass in den biblischen Geschichten Menschen ihre Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben hätten? Jörn, was du gerade sagtest.
Das ist ja genauso so wörtlich, ja?
Ja, great minds think alike, Jörn. ChatGPT hat mir hierzu 2 Zitate geliefert. Ich habe die nicht überprüft, aber mir ist eben schon immer aufgefallen, dass Theologen heute gerne so formulieren. Der evangelische Theologe soll gesagt haben, Zitat, die Bibel ist das Ergebnis eines langen Entstehungsprozesses, in dem Menschen ihre Erfahrungen mit dem Göttlichen zu Papier gebracht haben. Zitat Ende. Und die Theologieprofessorin soll gesagt haben, Zitat, die Bibel ist eine Sammlung von Texten, in denen Menschen ihre Erfahrungen mit Gott, mit Leid, mit Hoffnung und mit Gerechtigkeit verarbeitet haben. Sie ist ein Menschenbuch, aber eines, das auf Gott verweist. Zitat Ende. Aber die entscheidenden Erfahrungen, auf die sich die Bibel immer wieder beruft, den Exodus und die Landnahme, vermutlich auch fast alles andere, die gab es doch gar nicht. Diese Erfahrungen hat niemand gemacht. Niemand erinnerte sich aus persönlicher Erfahrung an die Sklaverei in Ägypten. Niemand erinnerte sich an die Wüstenwanderung und niemand erinnerte sich an die triumphale Eroberung des gelobten Landes. Niemand erinnerte sich daran, dass Gott irgendwas versprochen hat oder dass er seine Versprechungen eingehalten hat. Wie kann man da davon sprechen, dass in der Bibel Menschen ihre Erfahrungen mit Gott verarbeitet haben? Dass es sich hier um Priesterbetrug handelt, ist doch genauso offensichtlich, wie dass es sich bei der E-Mail eines nigerianischen Prinzen mit einer Erbschaft um Betrug handelt. Zu behaupten, in der Bibel hätten Menschen ihre Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben, ist so, als würde man von gefälschten Kundenbewertungen sagen, da hätten Kunden ihre Erfahrungen mit dem Produkt aufgeschrieben. Was meint ihr?
Man könnte höchstens sagen, sie haben ihre Erfahrungen mit ihrem eigenen Glauben aufgeschrieben, aber selbst diese völlig entschärfte Version wäre ja falsch, weil was wissen denn die Leute, die das aufgeschrieben haben, was andere, was Abraham, was sein Glaube war und so, ist ja völliger Quatsch. Also letztlich, man kann es drehen und wenden, wie man will, und man kann auch versuchen, das noch irgendwie zu retten. Es ist nichts greifbar. Es ist einfach, ist alles erlogen und man denkt sich irgendwie, das kann doch nicht sein, irgendwas muss doch wahr sein, aber es lässt sich einfach nichts finden. Und dieser Betrug der Bibelautoren damals, der setzt sich ja fort mit dem Betrug der Priester und Theologen heute. Und ein Priester, der irgendwie von der Gemeinde steht und da jetzt irgendwie eine Geschichte erzählen muss, ne, da denkt man sich, naja gut, stehst du da, musst du irgendwas erzählen, das kann man noch so begreifen, aber Theologen, die ja im Grunde ihr Renommee daraus schöpfen, dass sie die Wahrheit rausfinden, dass sie nachvollziehbare Denkschritte vorlegen, die man langsam prüfen kann. Ne, wo eben nicht jemand in der Hitze einer Predigt da irgendwie mal was sagt und so und dann auch ein bisschen schwammig ist, sondern Theologen reden ganz präzise und man muss sie dann eben auch damit messen. Und hier, Matthias, und dann komme ich zum Schluss, dieses erste Zitat, was du gesagt hast, ne, die Bibel ist das Ergebnis eines langen Entstehungsprozesses, in dem Menschen ihre Erfahrungen mit dem Göttlichen zu Papier gebracht haben. Ne? Das ist ja kein Dummkopf. Wieso sagt er nicht Erfahrungen mit Gott? Das weiß der ganz genau. Deswegen sagt er nämlich Erfahrungen mit dem Göttlichen. Ne? Und er hofft dann, dass aber alle verstehen Erfahrungen mit Gott. Ne? Und er kann sich nachher rausziehen, ja, das habe ich ja gar nicht gesagt und so. Ne? Das ist von vorne bis hinten unehrlich.
Ja, Matthias, das geht natürlich gar nicht, dass du mit dem nigerianischen Prinzen das Geld kommt. Du musst nur weiter daran glauben und jeden Monat 10% von deinem Einkommen überweisen. Dann,
ja, ja, das hat er ja schon meinem Urgroßvater und meinem Ur-Urgroßvater zugesagt.
Ja, ja, das kommt nach deinem Tod. Nach deinem Tod im Jenseits wirst du das erhalten.
Oder ich hab's vermasselt, dann ist es aber meine Schuld.
Nee, aber er sagt ja da tatsächlich auch mit diesem Entstehungsprozess, das, was Christian ja auch gesagt hat, ne, dass das so ein Survivorship-Bias drin steckt. Ne, das ist halt wie so eine Evolution, die diese Geschichten durchgemacht haben. Und das, was halt funktioniert, das setzt sich durch, das lebt weiter. Und das, was nicht funktioniert, das stirbt aus. Und das sehen wir jetzt heute nicht mehr. Ne, also das, was am Ende rauskommt, ist halt das, was funktioniert, was Menschen gut manipulieren kann. Und das ist das, was wir heute vorgesetzt kriegen.
Da ist mir übrigens neulich was klar geworden, das könnte ich jetzt hier einbringen, weil wir jetzt von Survivorship reden. Ich glaube, was die Bibel so erfolgreich macht, ist gerade, dass die total widersprüchlich ist, weil sie dadurch sehr flexibel ist. Du kannst immer, wenn die Fahne gerade so wehrt, kannst du das rauslesen, wenn die Fahne so wehrt, kannst du das andere rauslesen. Und das erinnerte mich jetzt an die Evolution. Ich glaube, es gibt so ein Grundkonzept, das ist so wie bei der Wirbelsäule und an den Wirbeln kann dann irgendwo was abgehen. Ne? Und das kann sich dann hier was wie zum Brustkorb werden oder es kann zu Armen werden oder zu Beinen. Aber das, die Grundstruktur ist so einfach, dass du die immer anpassen kannst. Und ich glaube, das, was die Bibel so erfolgreich macht, ist eben auch, dass da alles drin ist und dass sie eben gerade nicht so präzise ist, dass du so falsifizieren kannst und dann sagen die Leute, ja gut, ist ja offensichtlicher Unsinn. Ne?
Aber Matthias, manche Stellen sind so eindeutig und auch so krass, dass das eben dann nicht gelingt, dass man es mal so auslegen kann oder dass man sagen kann, ja, das ist krass, aber dafür gibt es auch diese Stelle und so. Ne? Und eine dieser Stellen, die so schrecklich sind, ist dieser ganze Zyklus mit der Landnahme. Und die Theologen, die jetzt hier sagen, Erfahrungen mit Gerechtigkeit, ne? Die Bibel ist eine Sammlung von Texten, in denen Menschen ihre Erfahrungen mit Gott, mit Leid, mit Hoffnung und mit Gerechtigkeit verarbeitet haben. Und jeder, der nur 5 Pfennig Verstand hat, weiß, dass diese Stelle auch wirklich mit Mühe nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben, sondern der Leser der Bibel wird Zeuge, wie hier einfach Leute, Völker, ne, überfallen werden, einfach weil Gott die verhökert hat. Das ist der einzige Grund, ne? Und dann sind sie vielleicht auch noch ein bisschen böse oder beten Jahwe nicht an, aber letztlich ist es ja ihr gutes Recht, sich ihre Götter zu wählen. Und jeder, der das liest, weiß sofort, das ist eigentlich ungerecht und die Israeliten handeln hier nicht moralisch. Sie haben keinen Rückgrat, sondern das ist wie so ein, wenn man in einem Märchen einen Bund mit dem Teufel schließt. Na, man weiß genau, das ist eigentlich falsch, aber man ist scharf auf die Beute und dann hängt man eben mit drin.
Fantastisch. Diese Saat dieses Priesterbetrugs, die wird, glaube ich, hier an dieser einen Passage sehr deutlich, die will ich nochmal vorlesen. Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten und so weiter. Ne? Also, du sollst ihm das sagen und das, man kann sich sehr leicht vorstellen, dass irgendwann mal einer damit angefangen hat. Ne? Und dann ist das halt die Familienlegende.
Und, wenn ich das noch kurz klugscheißern darf, diese 10 Plagen, die ja dann nachher zu dem Exodus geführt haben. Ne? Also Mose kommt zum Pharao und sagt, so, wir wollen hier raus. Und der Pharao hätte sie einfach gehen lassen können. Das macht er aber nicht. Ne? Und stattdessen verweigert er es. Dann gibt es die 1. Plage und dann die 2. und 3. und so. Und dann irgendwann sagt er, ja, ihr dürft ziehen, aber dann zieht er das wieder zurück und so weiter. Also es gibt praktisch immer einen Grund, immer die nächste Plage zu inszenieren. Und es haben sicherlich dann auch Leute gefragt, wenn Jahwe zaubern konnte, dass er das ganze Land da irgendwie in eine Heuschreckenplage da irgendwie bringt, wieso kann er dann nicht einfach den Pharao verzaubern, dass er sie gehen lässt? Und das wird aufgelöst in einem Vers, der ein bisschen später kommt. Da heißt es dann, ich, Jahwe, habe diese ganzen Sachen getan, damit spätere Generationen sie erzählen können, welche Großtaten ich getan habe für das israelische Volk. Ne? Also ich musste irgendwas bringen, was man später noch erzählen kann. Und wenn sie einfach gegangen wären, dann gäbe es diese Geschichte nicht. Und das ist ja eben aus völlig unmoralisch. Und bei diesen Plagen, das waren ja auch so, dass kein Wasser vorhanden war, dass die Brunnen vergiftet waren und so, da sind ja auch Kinder gestorben, ne, im ganzen Land und so weiter. Also das ist echt eine üble Geschichte. Ne? Und ja, das zählt alles mit zu dieser angeblichen Gerechtigkeit, die wir hier eigentlich draus lesen wollen. Was hat der Theologe gesagt? Ne? Das ist die Erfahrung der Leute damals mit der Gerechtigkeit Gottes. Ne? Na, aber wo ist sie?
Ja, das ist ja auch in Exodus 11,10, wo ja Gott auch extra den Pharao zwingt, das zu verweigern, dass er die Leute gehen lässt, ne? Sondern er verhärtet das Herz von dem Pharao.
Ja.
Ja, gerade deshalb, wie du gerade schon sagst, ne? Damit er mal so ein bisschen mit seinen Superkräften prahlen kann. Ne? Also, wenn man es so rumsieht, ne? Der Pharao wollte ja sogar gehen lassen. Ich glaube, die Tiere wollte er behalten oder so. Und das war dann noch nicht genug und so. Aber wenn Gott ihn doch zwingt, die Sklaven zu behalten, dann ist doch letztlich eigentlich Gott der Sklavenhalter. Ja, weil Gott ist dann der Sklavenhalter der Israeliten da an der Stelle. Und da inszeniert er das, um sich selber dann darzustellen als den großen Retter.
Ach so, Jörn, ich hab's rausgeschnitten, das war vorher viel länger. Aber es passt hier so schön, Viktor. Ich hatte ja gesagt, dass dieses Deuteronomium so als Predigt oder Rede des Mose an die Israeliten kurz vor der Eroberung des Landes gesehen wird. Und Mose und Aaron, die durften bekanntlich nicht in das gelobte Land. Und weiß jemand von euch warum?
Ja, da am Hadarwasser, da hat Mose irgendwas nicht sofort gemacht und zur Strafe dafür.
Ja.
Gott, und das passt hier so schön, Viktor, weil Gott eine Show abziehen will. Ne? Also die Israeliten haben kein Wasser und jammern wieder rum, ja, wären wir doch in Ägypten geblieben und so weiter. Ne? Und dann gehen Mose und Aaron, sprechen zu Gott und Gott sagt, also Mose, du nimmst jetzt deinen Stab und dann sprichst du zu diesem Felsen und dann wird da Wasser rauskommen. So, und dann nimmt Mose ruft das ganze Volk zusammen und sagt, so, jetzt werden wir sehen hier, dass Gott uns Wasser schafft. Und er klopft dann mit seinem Stab zweimal an den Felsen und dann kommt da Wasser raus. Und dann ist Gott sauer, dass Mose nicht, wie Gott befohlen hatte, mit dem Stein geredet hat, sondern dass er nur zweimal mit seinem Stab dran geklopft hat. Das Wasser ist dann trotzdem rausgekommen, aber es wird sehr deutlich, dass Gott eine Show abziehen wollte oder Mose da eine Show abziehen lassen sollte und dass Mose es jetzt vermasselt hat, weil er nicht mit dem Stein gesprochen hat, sondern nur dagegen geklopft hat. Und das ist der Grund, warum Mose und Aaron nicht in das gelobte Land durften. So, also. Nachdem wir uns jetzt ein informiertes Bild von der Bibelstelle gemacht haben, kommen wir jetzt zu dem, was die Theologin Christiane de Voss daraus in dem Buch Mit der Bibel durch das Jahr 2018 macht. Oberkirchenrätin Christiane de Voss ist Doktorin der Theologie, sie hat zum Alten Testament promoviert, sie ist auch Referentin für Hochschulwesen und die theologisch-kirchliche Ausbildung bei der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Und zu dieser Passage schreibt sie, Zitat, Überschrift, exklusive Beziehung zu Gott. Gerade der Anfang unseres Textes dürfte bei vielen Menschen Assoziationen wecken, die Verfasser dieser Verse überhaupt nicht im Blick gehabt haben. Da ist die Rede vom Wohnen in großen Städten, die Israel nicht erbaut hat, von der Ernte in Weinbergen und Olivengärten, die andere angebaut haben. Zitat Ende. Ja, hier hätte sich die Erklärung angeboten, dass der damalige Verfasser die heutigen Assoziationen deshalb nicht im Blick hatte, weil er eben gar nicht das heutige Verständnis von Gut und Böse hatte, sondern eine primitive Stammesethik. Stattdessen fährt Dr. de Voss fort, Zitat, Vertreibung wird dies in der Neuzeit genannt und es widerspricht fundamentalem Völkerrecht, Zitat Ende. So, zwar ist in der hier betrachteten Passage tatsächlich nur davon die Rede, dass Feinde verjagt werden. Frau de Voss weiß aber ganz genau, dass hier ein Genozid gemeint ist. Das steht ja direkt im Anschluss, also in der Bibelstelle für den nächsten Tag. Sie täuscht also ihre Leser darüber, was tatsächlich gemeint ist. Es geht hier nicht um Vertreibung, sondern um Völkermord. Frau de Voss weiter, Zitat, so schwer es ist, sich von dieser möglichen Irritation zu lösen, so sehr lohnt es sich, die Botschaft wahrzunehmen, die diese Rede an das Volk Israel hat. Zitat Ende. Wir halten also fest, für Frau de Voss ist ein Angriffskrieg und Völkermord nur eine mögliche Irritation. Habt ihr dazu Anmerkung?
Das ist als übelstes Theologengewäsch. Und leider sind sie damit erfolgreich, weil es einfach die Gegenrede öffentlich nicht gibt. Ja, und die Gegenrede ist sehr mühsam und dann wollen es die Leute auch nicht so genau wissen. Ne? Das ist im Grunde das Gewäsch, das immer beim Wort zum Sonntag da abgelassen wird, ne? Und dann wird diese mögliche Irritation so halbwegs zugegeben, aber es ist ja nur eine Möglichkeit, ne? Und dann schwenkt sie sofort um, dass es eben diese tolle Botschaft ist und so weiter und so fort, ne? Und die ist ja ebenso scheiße.
Ich wollte auch sagen, das erklärt eigentlich sehr gut die moralische Grundlage für Kolonialismus. Ne? Das ist keine mögliche Iteration. Die Christen haben sich auch daran gehalten, indem sie gesagt haben, Gott hat uns das wahrscheinlich versprochen. Wir bringen das Christentum hier hin, das ist alles in Ordnung. Also dieses Völkerrecht wurde ja auch gegen Christentum und Judentum dann durchgesetzt, ne? Dass alle Völker auch mit anderen Glauben ein Recht haben. Ja, aber sie tut so, als ob Völkerrecht was Natürliches, Normales ist, was wahrscheinlich in der Bibel auch schon irgendwie vorhanden ist, was nicht der Fall ist.
Also ich habe jetzt 3 von diesen Bibelstellen nachgelesen. Und ich hatte immer wieder den Eindruck, dass die Macher dieses Buches hoffen, dass die Leute zwar dieses Buch nehmen, dann aber nicht tatsächlich in der Bibel die Stelle nachschlagen, sondern nur diese Gedanken für den jeweiligen Tag lesen. Und dadurch lässt sich natürlich massiv das entschärfen. Ne, dann heißt es eben nicht mehr Völkermord, sondern Vertreibung, und dann wird der Fokus da anders, oder ist eine mögliche Irritation und so weiter. Und ich hatte wirklich also den Eindruck, die stellen sicher, dass wenn man nicht die Bibelstellen akribisch nachliest, dass man eigentlich einen völlig falschen Eindruck von dem kriegt, was in der Bibel drinsteht.
Ja. Ja.
So. Dass die Kanaaniter ausgeplündert und ausgerottet werden, ist für Frau DeVos nur eine Nebensache. Sie meint, Zitat, wenn Gott seinem Volk durch Mose ausrichten lässt, dass es im Land schöne Städte und Felder in Besitz nehmen darf, die eben nicht von ihnen stammen, so weist Gott sie damit darauf hin, nichts von dem, was ihr habt, ist euer Verdienst. Ich, Gott, habe es euch gegeben. Zitat Ende. Dass man heute weiß, dass Gott den Israeliten das Land überhaupt nicht gegeben hat, weil sie es nämlich überhaupt nicht erobert haben, verschweigt Frau DeVos. Und demzufolge sind die Städte, Brunnen und Weinberge dann ja doch wieder das eigene Verdienst der Bewohner und nicht Gottes. Was meint ihr dazu?
Was soll man sagen? Es ist so, ne?
Du hast es. Ja, ist so, ne? Ja, tut mir leid. Also. Ich dachte, ihr werdet jetzt noch empört oder so, aber ja, gut. Können wir eine Pause machen?
Fassungslos.
Können wir eine Pause machen für die Schockstarre? Frau DeVos erläutert dazu in Klammern, Zitat, dass andere Völker dafür verjagt wurden, spielt ausschließlich als Machterweis des Gottes Israels eine Rolle. Solche Kriegshandlungen galten zu der Zeit als normal. Zitat Ende. So, das ist aber gelogen. ChatGPT meint dazu, und ich als BWLer habe natürlich sofort gerochen, dass das nicht wahr ist. Denn es war in der Antike nicht die Norm, ganze Völker systematisch auszurotten. Viel häufiger war es, die Besiegten zu versklaven, zu tributpflichtigen Vasallen zu machen oder sie umzusiedeln. In den meisten Kulturen des alten Orients, Ägypter, Assyrer, Babylonier, Hethiter, Perser und so weiter, war das Ziel, tributpflichtige Vasallen schaffen, Städte plündern, nicht zerstören, in Klammern Wirtschaftsinteresse, Ausrufezeichen, Bevölkerung verschleppen oder versklaven, insbesondere Eliten, Handwerker, Angst erzeugen durch exemplarische Gewalt, zum Beispiel Pfählung, Enthauptung, Blendung. Eine komplette Ausrottung eines Volkes war nicht strategisch sinnvoll. Menschen waren wertvoll als Arbeitskräfte, Soldaten, Steuerzahler. Habt ihr dazu Anmerkungen, dass die Frau jetzt einfach sagt, das sei damals so normal gewesen, wie das in der Bibel geschildert wird?
Also es war nicht normal und war ja auch, ist ja nicht plausibel, ne? Also wie hätten zum Beispiel jetzt die Römer alle Griechen umbringen sollen oder was? Das ist ja völliger Quatsch, ja. Heute können wir das. Ne? Also, naja. Aber Frau Voss müsste das auch aus theologischer Hinsicht wissen, denn das fünfte Buch Mose, Matthias, du hast es schon angesprochen, wurde ja geschrieben, nachdem ja die Israeliten ihren Staat verloren hatten und sie dann ins Exil gewandert sind. Ich werde das gleich noch genauer sagen, weil da gehört noch eine Klammer auf und Klammer zu dazu. Und dann sind sie wieder zurückgekommen. Das heißt also, das israelische Volk und die ganze Geschichte handelt ja von so einem Schicksal. Und wie war das jetzt? Was steht jetzt in der Klammer? Dass ja damals auch nicht die ganzen Israeliten deportiert wurden ins Exil, sondern nur die Oberschicht. Also das heißt, die belesenen Beamten, ne, die jetzt irgendwie einen Aufstand hätten anzetteln können oder die die Verwaltung hätten sabotieren können oder so, ne? Und eben die Theologen, die das Volk irgendwie aufstachen und so, die hat man ins Exil geschickt, die ganzen Bauern und die ganzen normalen Leute sind da geblieben. Also das heißt, auch theologisch weiß man, dass das so nicht war, dass man einfach alle umgebracht hat. Hingegen, der Gott der Bibel, der spricht nicht davon, dass man bei den Midianitern nur bestimmte Leute irgendwie bestraft hat, außer bei der Geschichte mit den Baalspriestern, ne, die man alle umgebracht hat. Aber der Jahwe, der macht immer kurzen Prozess mit allen. Aber historisch gesehen war das anders. Da hast du völlig recht.
Aber es gab ja schon zum Beispiel in ägyptischen Aufzeichnungen, dass dann so damit geprahlt wird, ja, ich habe jetzt dieses Volk ausgelöscht und da lebt keiner mehr und so. Also das würde ich dann eher als so eine propagandistische Sache sehen, ja. Ne, so eine Übertreibung, um sich selber halt irgendwie stärker darzustellen, als, ne, also würde ich jetzt nicht als historisch ansehen, aber gab es durchaus, dass so etwas behauptet wurde.
Okay, Frau DeVos schreibt weiter, Zitat, das Land wird zum Besitz des Volkes, es bleibt Eigentum Gottes. Anhand dieser Gottesgabe wird die ganze Geschichte zwischen dem Volk und seinem Gott noch einmal aufgerollt. Die Menschen sollen einander an das erinnern, was Gott für sie getan hat. Im Gegenzug erwartet Gott von ihnen, dass sie sich an alle Gebote halten. Zitat Ende. Aber Gott hat ja in Wirklichkeit gar nichts für die Israeliten getan. Das kann bei einer Besprechung des Textes doch nicht unberücksichtigt bleiben. Was meint ihr dazu?
Ja, und diese Texte wurden ja viel später geschrieben und dann in einer Rückschau rückdatiert. Und es ist im Grunde nur ein Trick, um den Israeliten zu sagen, ihr müsst euch an die Gebote halten. Und dann sagen die, wieso? Ja, weil Gott damals das und das getan hat. Ne? Das ist im Grunde der ganze Trick.
Ja, also ich sehe das gar nicht so, dass das nicht stattgefunden hat. Also es gibt ja schon so ein paar Aufzeichnungen, die da aber Details anders haben. Also dass die zum Beispiel nicht aus dem Süden gekommen sind, sondern in der Idrimi-Inschrift zum Beispiel, da werden schon Habiru erwähnt. Da sind sich die Forscher ziemlich einig, dass das die Hebräer sind. Die leben aber halt so im Norden vom heutigen Israel und leben aber auch da schon in Kanaan. Und in den Amana-Briefen in Ägypten, da gibt es auch viele Erwähnungen, dass die halt da irgendwelche Städte überfallen und so. Also da scheint schon so ein bisschen ein realer Hintergrund zu sein. Das war natürlich während dem Zusammenbruch von der Bronzezeit, da ist ein bisschen unklar, was da passiert ist. Aber trotzdem scheint es da so ein bisschen...
Okay, aber Viktor, es wäre ja im Prinzip auch denkbar, dass ein nigerianischer Prinz etwas erbt, aber dann das Geld nicht außer Landes schaffen kann, ohne dass er noch so einen Mittelsmann im Ausland findet. Ne? Also da wird, du hast das selber gesagt, ja, da gibt es dann dieses Volk, die heißen so ähnlich wie Hebräer und dann kann man da spekulieren. Es ändert, denke ich, nichts daran, dass das Judentum hier im Wesentlichen auf Lug und Trug basiert. Ne? Ob da jetzt irgendwo ein paar Leute mal in der Wüste rumgelatscht sind oder so, das macht daran ja überhaupt keinen Unterschied. Wir sprechen ja nicht davon, dass Leute, sagen wir, irgendwo von A nach B gegangen sind, sondern dass jetzt Gott irgendwelche Großtaten vollzogen hat. Und er hat eben keine Großtaten. Aber jedenfalls, diese Großtaten sind alle erstunken und erlogen. So.
Er hat einen Großhandel für Wunder.
Also, Frau De Vos weiter, Zitat. Vor allem geht es um die Beziehung zu Gott. Diese muss ausschließlich sein. Kein Mix aus verschiedenen Religionen. Die Menschen sollen sich dem stellen, was Gott ihnen gegeben hat. Zitat Ende. Also erstmal davon, dass Gott ihnen nichts gegeben hat. Die ausschließliche Beziehung zu Gott, die im Alten Testament gefordert wird, ist aber nichts, was man heute noch gutheißen kann. Sie ist doch gerade der Grund dafür, dass die ursprünglichen Einwohner des Landes ausgerottet werden müssen, damit sie die Israeliten nicht zur Anbetung anderer Götter verleiten können. Das steht ausdrücklich direkt im Anschluss. Was meint ihr dazu? Kann man die exklusive Beziehung zu Gott, wie das Alte Testament sie fordert, heute noch gutheißen oder propagieren? Ich glaube, das würde die Frau eigentlich selber nicht machen. Sie sagt es hier zwar so, aber sie kann ja jetzt nicht gegen Religionsfreiheit sein oder so. Und so ist es ja eigentlich gemeint.
Ja, aber das ist eben diese Episode, ne, dass Gott am Anfang der Bibel ist er der Gott der Menschheit und dann ab dem zweiten Buch Mose ist er plötzlich der Gott der Israeliten, ne, sein Volk. Und dann mit Jesus kommt wieder dieser Universalismus. Also da ändert sich ja schon was, ist natürlich alles Mumpitz, ne? Aber da finde ich, kann sie schon sagen, dass es in dem Punkt jetzt exklusiv ist. Oder willst du das nicht so sehen?
Ja, aber sobald man ein paar Verse weiterliest, sind ja die Folgen dieses ersten Gebots, du darfst keine anderen Götter haben neben mir, dass alle Leute, die einen auch nur verleiten könnten, also Leute wie ihr und ich, ja, dass die niedergemetzelt werden müssen, damit sie einen halt nicht durch einen Podcast vom Glauben abbringen können. Man muss ja die Gesamtaussage hier vom Alten Testament betrachten und jetzt nicht nur wörtlich einen Satz. Na, und sie weiß ja genau, dass es so gemeint ist.
Dass es uns irgendwann an den Kragen geht, ne, uns Ketzern, ne, dir und mir, das ist mir schon klar. Also ich werde enden, ich werde praktisch von einem Priester erschlagen mit einem nassen Lappen. Irgendwo so ganz jämmerlich in der Ecke irgendwo. Wie so ein Geziefer.
Okay.
Das ist natürlich nachher rausgeschnitten, ne, das ist natürlich, das darf man natürlich nicht sagen. Aber
es bleibt wahr.
Es bleibt wahr.
Ich meine, die eigentliche Problematik ist ja dadurch, dass diese ganze Verheißung ja letztendlich alles Halluzinationen waren und nicht irgendwie dokumentierbar. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wenn irgendein religiöser Mensch, egal ob jüdischen oder christlichen oder muslimischen Glauben, den Eindruck hat, dass Gott zu ihm gesprochen hat und deswegen mein Haus jetzt sein Haus ist, dann ist er absolut im Recht, mich umzubringen und es einzunehmen. Das ist ja quasi die logische Konsequenz daraus.
Guter Punkt. Mhm. Okay, danke. Frau De Vos weiter. Zitat. So sehr sich im Laufe der Glaubensgeschichte auch das Denken von Gott gewandelt hat, so anders heute über Landbesitz und Vertreibung gedacht werden mag. Also es mag heute anders darüber gedacht werden, ne? Vielleicht auch nicht. Ne? Der Text bleibt eine Provokation an alle Glaubenden. Zitat Ende. So, jetzt habe ich gedacht, okay, was meinst du denn jetzt mit Provokation? Dass das so blöd ist, dass man sich provoziert fühlt, aber das meinst du wohl nicht. Dem nächsten Satz, zu dem wir gleich kommen, entnehme ich, dass Frau DeVos mit Provokation meint, dass Java allein verehrt werden muss und dass das mosaische Gesetz befolgt werden muss. Das ist ja auch das, was der Text letztlich fordert. Aber natürlich will Frau DeVos nicht die jüdischen Gesetze einhalten. Sie meint wohl eher, man soll Gott allein verehren und seinen Willen tun. Sie ersetzt also das mosaische Gesetz durch Gottes Willen und behauptet dann, die Stelle fordere dazu auf, das zu tun, was Christen wie sie heute für den Willen Gottes halten. Obwohl im Bibeltext ausdrücklich gesagt wird, dass es um die Einhaltung des mosaischen Gesetzes geht, verdreht sie in ihrem Schlusssatz die ursprüngliche Bedeutung der Passage zu, Zitat, wir müssen uns mit unserem ganzen Leben dafür einsetzen, dass bei uns Gerechtigkeit herrschen wird. Vers 25, Zitat Ende. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Vers 25, auf den sich hier bezieht, lautet, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Also die Gerechtigkeit bedeutet, dass man dem mosaischen Gesetz gerecht wird und nicht gerecht, dass irgendwas fair verteilt ist oder so. Es geht dort nicht um Gerechtigkeit nach heutigem Verständnis, was ja auch schon an der Stelle mit den Häusern, die man nicht gebaut hat und so weiter, deutlich wird, sondern dass man dem mosaischen Gesetz gerecht wird. Was meint ihr zu dieser theologischen Trickkiste?
Also ich sehe diese Bedeutung so, also unsere Gerechtigkeit, ne, dass das wie so ein Handel ist. Ne? Er hat seinen Teil erfüllt und unsere Gerechtigkeit besteht jetzt darin, dann auch unseren Teil zu tun. Ne? Also praktisch Gerechtigkeit innerhalb dieses Vertrags. Ne? Und ja, das ist so und der Vertrag ist halt kriminell und dazu verpflichten sie sich jetzt. Ne?
Ja, und es wird ja auch nur behauptet, dass Gott schon in Vorlage gegangen ist. Ne?
Ja klar, das ist ein ganz dummer Trick der Priesterkaste oder der Oberschicht, die Leute zu knechten. Was sind denn diese mosaischen Gesetze? Also wir denken ja immer an die 10 Gebote und so weiter. Ne? Da kraxelt der Mose da mit den Steintafeln da von diesem Berg runter. Aber zu diesen Gesetzen gehört auch das Bundesbuch. Und das ist ein ganz normales Papierbuch sozusagen, also ein ganz normales Buch mit einem Haufen Gesetzen drin. Und das erste regelt die Sklavenhaltung unter den Israeliten. Und da ist natürlich völlig klar, wie unplausibel das ist, ne, dass die Israeliten gerade der ägyptischen Sklaverei entkommen sind, lagern dann vor diesem Berg, ne, wo sie dann die Steintafeln kriegen. Und das Erste, was ihnen vor die Nase gehalten wird, so hier, jetzt müsst ihr mal zustimmen. Also ihre Zustimmung wurde ja jetzt gefordert. Die hatten sie noch nicht gegeben. Ne? Also bitte stimmt mal zu. Und das Erste, was sie lesen, ist Sklaverei. Das ist völlig unplausibel. Ne, und das macht nur Sinn, wenn das Jahrhunderte zurückliegt und man ihnen dann sagt, ja, damals habt ihr dem aber zugestimmt und das gilt bis heute und da stand eben drin Sklaverei, Ende aus. Ne, dann waren sie in der Falle.
Christian?
Man sieht auch hier einen sehr schönen theologischen Taschenspielertrick und zwar, der letzte Satz sagt, wir müssen uns mit unserem ganzen Leben dafür einsetzen, dass bei uns Gerechtigkeit herrschen wird, aber das ist keine Gerechtigkeit, das ist Ungerechtigkeit, aber das ist natürlich die Gerechtigkeit, wie sie dasteht. Und das ist der Trick, da werden Worte falsch verwendet. Das ist quasi nicht gerechtfertigt, dass wir unserem ganzen Leben für Ungerechtigkeit einsetzen. Das dürfen wir nicht machen. Und das ist quasi typisch, die sie lügen, wenn sie den Mund aufmachen und verdrehen einem die Wörter.
Ja, diese Geschichten sind ja historisch nicht belegbar, dass es die schon vor dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeit gegeben hätte. Und das ist ja nach dem babylonischen Exil. Also ich bin auch der Meinung, dass der Exodus auf dem babylonischen Enuma Elish basiert, wo halt Marduk so die Meeresgöttin in zwei Teile teilt, so wie Moses ja auch das Meer teilt. Und die Stelle, über die sie hier spricht, ne, dass dann am Ende die Hebräer sagen, ja, Gott ist jetzt hier der Tollste und wir gehorchen ihm und so. Gerade die Stelle gibt es auch in der Enuma Elish, wo die Götter, die ganzen vielen Götter, 600 Götter übrigens, ne, so wie 600.000 Israeliten, die Ägypten verlassen. Aber die 600 Götter, die erkennen jetzt Marduk an, so der hat hier gezeigt, was er drauf hat. Der ist jetzt unser Höchster, der ist jetzt unser Anführer. Und deshalb kriegt der auch die Schicksalstafel von der Berggöttin, womit er halt dann zum Herrscher des Universums wird.
Ich habe manchmal den Eindruck, das Judentum, das ist so eine, wie nennt man das? Diese Südsee-Religion.
Cargo-Kult.
Cargo, so ein Cargo-Kult, ne? Dass die Trottel da durch die Wüste gezogen sind und bei den kultivierten Völkern geguckt haben, aber die Sachen nicht verstanden haben. Und dann haben sie wohl gesehen, dass die so ein Gesetz, also sagen wir hier Codex Hammurabi, andere Kulturen glaube ich auch, dass sie so ein Gesetz hatten. Ne? Und ich habe so den Verdacht, die haben gedacht, so, das geht denen so gut, jetzt brauchen wir auch ein Gesetz. Die haben auch nicht kapiert, dass die Regeln in dem Gesetz irgendwelchen Sinn machen müssen, um das Zusammenleben vernünftig zu ordnen, sondern haben gedacht, wir brauchen jetzt nur irgendwelche Regeln, die wir befolgen müssen. Ne, ich will das jetzt hier nicht so weiter ausführen, aber so kommt es mir manchmal vor, auch in anderer Hinsicht. Mein Fazit, man muss wohl Theologin sein, um aus einem Text, in dem ein Angriffskrieg und Völkermord verherrlicht wird, eine Aufforderung zu Gerechtigkeit im heutigen Sinne herauszulesen. So, und jetzt noch der Nachtrag. In der neuesten Ausgabe von Mit der Bibel durch das Jahr, nämlich für 2026, ist ein neuer Kommentar zu der Bibelstelle mit den Städten, die die Israeliten nicht gebaut haben. Der stammt von Dekan im Ruhestand Hans-Joachim Zobel. Herr Zobel schreibt, ins Gedächtnis geschrieben. Die Grundausstattung eines christlichen Erinnerungskoffers besteht aus wenigen Stücken. Das Vaterunser gehört dazu, der im Konfirmandenunterricht auswendig gelernte Psalm 23, das apostolische Glaubensbekenntnis und die 10 Gebote. Dazu kommen Lieder, die sich mit verschiedenen Lebenssituationen verbinden und die Bibelverse, die einem bei der Taufe, der Konfirmation und der Trauung ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Gottesgaben, auswendig gelernt für das inwendige Leben, Zeichen seiner Treue als lebenslanger Begleiter. So, damit hat Herr Zobel schon ein Viertel der Seite gefüllt. Er schreibt weiter. Doch Gott kann noch viel mehr schenken als das, was gerade im Gedächtnis gespeichert ist. Er lädt ein zu einem lebenslangen Anreicherungsprozess und so den Koffer nicht nur weiter zu füllen, sondern mit diesem Schatz das Leben anzuschauen, zu prüfen und zu entscheiden. Mit diesen Angeboten für das Leben wird es auch möglich, sich zu korrigieren, darüber mit anderen im Freundeskreis, in der Gemeinde und der Familie ins Gespräch zu kommen und sich neu zu vergewissern. Damit ist schon die halbe Seite voll, ohne dass er überhaupt auf den Bibeltext eingeht. Das kommt jetzt. Unsere jüdischen Glaubensgeschwister erinnern uns daran, dass ihre Geschichte mit einer großen Befreiung begonnen hat. So, jetzt hatten wir ja gesehen, dass es die große Befreiung, auf die Herr Zobel und die Bibel Bezug nehmen, gar nicht gab. Das meint Herr Zobel möglicherweise, wenn er weiter ausführt, sie, also diese große Befreiung, ist historisch vergangen und doch glaubend immer gegenwärtig, weil Gott durch alle wüsten Zeiten, durch alle Lebensbrüche und trotz aller Verführung, sich an anderen Göttern zu orientieren, immer gegenwärtig ist und bleibt. Wessen Herz mit diesem Schatz voll ist, der wird davon erzählen, vor allem den Jungen in der Familie und darüber hinaus. Also in typischer Theologenmanier wird aus den Schätzen, die die Israeliten rauben, ein geistlicher Schatz. Und natürlich tut Zobel auch so, als ob Gerechtigkeit in der Bibelstelle so gemeint sei wie heute. Das vergegenwärtigende Erinnern verbindet zu einer großen Gemeinschaft, in der die Gerechtigkeit über die eigenen Grenzen hinaus Wohnung nimmt und Kraft zu einem guten Leben verleiht. Also aus dem Angriffskrieg, bei dem die Eigentümer des Landes ausgerottet werden, damit die Israeliten sich mit deren Schätzen ein gutes Leben machen können, wird bei Herrn Zobel eine Gemeinschaft, in der die Gerechtigkeit über die eigenen Grenzen hinaus Wohnung nimmt und Kraft zu einem guten Leben verleiht. Zobel schließt mit den Worten, wo überall das erfahren und gelebt wird, werden Menschen auf die Idee kommen und sagen, hier steht schon die Tür zum gelobten Land ein wenig offen. Fuck you, Herr Zobel. Wenn Sie einen dermaßen perversen Bibeltext derart verdrehen, öffnen Sie die Tür zu Angriffskriegen und Völkermord. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.